Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Food Talkers. Ich bin Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Und für diese Episode habe ich mich aufs Gut Wulxfelde begeben. Das liegt nördlich von Hamburg und hier arbeiten 420 Menschen für gute Bio-Lebensmittel. In der Bäckerei, auf dem Feld, im Stall, auf dem Acker, im Bioladen und natürlich auch in der Küche, in der Gutsküche. Die betreibt mein heutiger Gast Matthias Gführer gemeinsam mit seiner Frau Rebecca seit mittlerweile 15 Jahren und er prägt dort die gehobene Bio-Landhausküche und zeigt, wie man mit nachhaltigen regionalen Zutaten echten Genuss auf den Teller bringt. Ich spreche mit Matthias darüber, warum gute Ernährung der Schlüssel zu einem gesunden Leben sein können und wie man mit cleveren Rezepten nicht nur den Gaumen, sondern auch den Körper glücklich macht. Und er gibt uns einen Einblick in sein neues Buch Gemüsegut, alles gut, das voller kreativer Ideen für gesunde, pflanzenbasierte Gerichte steckt. Also freut euch auf eine lockere, inspirierende Folge mit vielen Tipps für bewussten Genuss mit Matthias Führer. Aber vorher gibt es natürlich noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg ans Herz legen. Hier gibt es alles für Küche, Kochen und Kaffeekultur. Auf 800 Quadratmetern Ladenfläche findet ihr über 8000 Produkte. Von A wie Austernmesser bis Z wie Zestenhobel findest du hier alles, was du in der Küche und am Tisch benötigst. Und natürlich auch eine wunderbare Espressomaschinenabteilung. Dazu gehört auch eine Werkstatt für Wartung und Reparatur. Es gibt eine große Messerabteilung und natürlich Töpfe, Pfannen, Kochbücher, eine Kulinarikabteilung, also alles, was das Herz begehrt. Und für mich sowieso mein Lieblingsküchenladen. Ich gehe hier immer wieder gerne stöbern und einkaufen, weil es auch immer wieder was Neues zu entdecken gibt. Kommt mal vorbei in der Cucinaria in Hamburg-Eppendorf und entdeckt diese wunderbare Warenvielfalt oder shoppt online unter cucinaria.de. Also viel Spaß beim Shoppen. Und wer es noch nicht wusste, angeschlossen an die Cucinaria gibt es eine große Küchenausstellung von Hummelküchen und auch eine wunderbare Kochschule für Kochkurse, Firmen-Events oder den nächsten Geburtstag. Und selbstverständlich findest du auch das neue Buch von Matthias Gführer in der Cucinaria Kochbuchauswahl. Und jetzt ganz viel Spaß mit Matthias Gführer. Und auch diese Episode wird präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Ladies and gentlemen, Food Talker Productions proudly presents Matthew Gführer from the Gutsküche Cook Kitchen. Gutskitchen. How you call it? Kitchen?
Gutskitchen.
Gutskitchen. Good.
It's good means good in German, but it's in the American way. I always translate it to gut. That's what I'm used to do from my stomach, from my heart. It's my guts inside of a kitchen.
Okay, that's cool. But I like to switch into Danish now.
Ein Tag vom Abend.
Ja, bevor wir jetzt hier
alle abgrasen.
Mit Brian Beusen. Was singt er immer noch?
Habs.
Sein Schnapslied,
ne? Nussgewehr auf Schnaps.
Ja, den kennst du auch schon auswendig, ne?
Ja, nee, da ich muss ich ja immer mitsingen. Aber ich finde es also als Gassenhauer ganz witzig. Ist nur das Problem, wir holen damit meistens immer nur Rentner ab.
Ja.
Ich bin ja mehr so der Typ für die neue Generation.
Bist du?
Doch, ich würde schon sagen, ja.
Also, bist du auch eine neue Generation Koch eigentlich? Wie alt bist du jetzt?
46.
Ja, ist ja noch.
Alles noch zu
holen. Bestes Alter, ne?
Ja.
Bestes Alter.
Also Primetime, würde ich sagen. Weil ich mag nicht mehr 20 sein. Ich möchte auch noch nicht 50 sein. Aber was natürlich dieses gastronomische Alter.
Du weißt, mit wem du sprichst, ne? Du bist ein bisschen vorsichtig.
Ich spreche hier gerade mit einem sehr eloquenten Silberrücken. Und Moritz, du brauchst dich hinter deinen weißen Haaren nicht verstecken. Es ist sensationell. Ich finde den Style Hammer.
Es gab mal in den 50er Jahren einen Song oder in den 60ern von Camillo Felgen. Den kennt keine Sau mehr. Ich habe Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren.
Du, ich habe gestern Abend auf dem Rückweg vom Yoga wieder Tide gehört. Ja. Ich liebe die ja, wenn die abends ein bisschen ruhiger werden. Aber so richtig groovy, so richtig funky. Da waren aus dem Roxy und aus anderen alten Clubs so richtig dirty Scheiben.
Hast du eigentlich mal aufgelegt? Warst du mal DJ?
DJ?
Du warst immer nur an den Pants, ne?
Ja, ich habe nur gerudert, das stimmt. Aber wir sind nach vielen Servicen zum Beispiel in Berlin in den Tunnel gegangen oder so. Also wirklich nochmal richtig, richtig losgerockt.
Und da warst du aber 26 dann.
Da war ich Mitte 20, ja.
Ja, weil das würdest du das heute noch hinkriegen? Kannst du heute noch?
Ohne Drogen, ja.
Ja.
Mit Drogen oder Alkohol oder Exzess, weil einfach alles vergessen werden musste vom Alltag, nicht. Not.
Aber not. Nach dem Service heißt dann irgendwann, ihr seid um 12, 12:30 rausgekommen?
Genau, also Küche war sauber, 12:30, dann hat man sich kurz zusammengesammelt, nochmal ein bisschen Deo-Roller unter die Achsel und dann ging es auf Spur. Und dann ist man auch erst so gegen 17:30 zu Hause gewesen. Also vorher ging es nicht. Dann meistens so gepolt, dass man einen freien Tag hatte, dann konnte man einen Tag schlafen. Den hat man aber auch wirklich ausgereizt. Also ich würde sagen, von 6.30 Uhr nochmal schnell eine Apfelschorle reingetankt und dann so bis 3, 4 Uhr geschlafen. Dann Henkersmahlzeit, ein Döner oder irgendein Börek ums Eck reingepfiffen und irgendwie vom Fernseher eingeschlafen. Und das war der freie Tag.
Ja.
War auch okay, weil unser Fokus war ja auf Spitzenküche. Und Spitzenküche ist ja so ein bisschen, ich möchte es nicht schlecht reden, ich bin ein großer Fan davon, weil es hat alle, mit denen ich zu tun gehabt habe, mit denen ich gern gekocht habe, hat es zum Rittersadel geschlagen, weil man einfach dieses Knowledge, die Idee, die du verkörperst, die du inhalierst. Und also wir waren eine eingeschweißte Crew und wir haben alles ausgehalten, ob es die Launen vom Chef waren oder die Launen vom Gast oder die Launen von den Medien. Wenn der Michelin rauskam, dann war Donnergewitter. Das war wie nackt über den Acker beim Blitz. Man wusste nie, was kommt nach dem Service. Grundsätzlich war es meistens positiv, weil doch die Personen, mit denen ich gearbeitet habe, immer sehr charismatisch hochwertig waren. Das heißt, selbst wenn wir einen reinkassiert haben, der Gourmillot hat gern mal ausgeteilt zum Beispiel, um Worte zu sagen. Mhm. Das war immer so ein bisschen die Frage, wer hat gerade gegessen und wie war die Laune? Die haben wirklich vom Leder runtergelassen. Die grundlegende Idee ist gewesen, wir waren 12 bis 15, 16 Mann, Frauen, teilweise noch Kinder, die wirklich alles gegeben haben, um dieses Ziel zu erreichen. Und das ist, wenn man das heute Jugendlichen, Lehrlingen, Menschen, Anwärtern in dieses Gastronautendasein, in diese Atmosphäre eintauchen wollen, versucht zu erklären, dann muss man sagen, das ist wie Olympia.
Okay.
Weil es ist kein Kreissport.
Du bist dann auch im olympischen Dorf und bist isoliert und bist abgeschlossen und eigentlich was drum um dich herum passiert. Du bist gekapselt. Ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Ne? Und die Leute, die da mal ein bisschen rauskommen, reinkommen von draußen, also die Gäste, die sind ja auch teilweise wie ihr. Sie sind irgendwie fanatisch. Fanatisch vielleicht für gute Küche oder fanatisch
Fans.
Für...
Es sind Fans.
Okay, Fans.
Groupies, Fans, die...
Aber
die,
fanatisch die und Köchen, kommt ja, ne? Ideen Fan kommt doch von fanatisch.
Ja, richtig. Aber ich meine, im abgeschwächten Sinne von wegen für was brennen, für was anfeuern, was investieren. Ich meine, ganz ehrlich, heutzutage jemand, der Fan ist von Spitzengastronomie, der muss aber auch wirklich dafür arbeiten. Mhm. Also Top-Gastronomie mittlerweile in Zentraleuropa ist teuer.
Ja.
Und ja, vergleichlich zu eher so Eventum. Ja, also wenn du in einem Restaurant mal nicht kannst, weil du sagst, hey, ich habe Heuschnupfen oder Malaria oder was auch immer, dann kenne ich wenig Gastronomen trotz AGBs und ähnlichen Dingen, die sagen, ach, wissen Sie was, schießt ihm zum Mond, ich will die Kohle haben, den will ich nie wiedersehen. Sondern sagt man, wissen Sie was, alles gut, dass Sie Bescheid gegeben haben, kommen Sie nächstes Mal und wir machen eine Rate zurück und wir behalten den Namen. Bei Eventum versuch mal ein Ticket zurückzutauschen, wenn du irgendwie mit Grippe im Graben liegst. Tim. Keine Chance.
Event Tim.
Wir Tim, ja. Kunst- und Musikbranche so, ist ja. Schon viel weiter wie wir, was ein Stück weit von vielen Kollegen kritisiert wird. Wir müssten eigentlich linearer, wir müssten klarer sein. Unsere Kunst ist auch Art, wir sind auch Künstler, wir müssen auch uns schützen. Aber ich glaube, lassen wir mal die Kirche im Dorf, jemand bezahlt uns Geld dafür, dass wir ihn verwöhnen mit Essen und Trinken. Wir haben keine hohen Künsten, wir haben keine Opernarien, wir haben keine Tanzvorführung von 200, 300 Leuten. Wir haben diesen Background, wie zum Beispiel die Theaterbranche, nicht zwingend. Dementsprechend finde ich diese nicht so starke Verhärtung wie im Kunstbereich bei uns eigentlich ganz angenehm. Ich finde, Genuss muss zugänglich sein für jedermann.
Ja,
das, und wenn du das Ticket schon für 180, 220, 240 Euro verkaufst und sagst, wenn du nicht kannst, mir egal, das Geld habe ich schon mal eingesackt, das macht eine harte Atmosphäre. Das würde ich in meinem Restaurant nicht durchziehen können. Es sind viele, die dafür brennen und sagen, wir brauchen AGBs, wir wollen, dass die Gäste Vorkasse machen und so weiter. Aber ich glaube, der erste Schritt zum abnehmenden Genuss ist das.
Aber hat nicht jeder schon so reagiert, weil er schon mal diese Löcher gesehen hat und gesagt hat, scheiße, an diesem Tag habe ich jetzt gar nichts verdient, weil zwei Tische abgesagt haben und jetzt haben wir für nichts gearbeitet?
Aber wird genauso drüber gesprochen an den Tagen, wo man zwei Tische reinstellt, weil es so toll war und noch mehr Leute kamen und man sagte, komm, ich mach's möglich?
Nee, aber,
wird weniger darüber
geredet. Vielleicht überbewerten wir das auch alles, ja. Also vielleicht, wir reden jetzt gerade über die Spitzenküche, da wo du auch angefangen hast, wo du eine lange Zeit warst. Du machst ja immer noch Spitzenküche in etwas anderer Form hier in der Gutsküche. Aber ich glaube, wir überbewerten das auch. Und so, das ist so auch, ich sagte eben, so ein bisschen gekapselt. Auch das ist gekapselt, nicht? Weil ganz viele Leute interessiert das alles gar nicht. Sicherlich ist man Impulsgeber und ist es auch so ein Mythos da und es werden auch ganz, ganz viele Trends und Ideen dort geboren, aber am Ende das Gros der Menschen, die gerne essen gehen, die kommen doch damit überhaupt nicht in Berührung. Die gehen doch ganz woanders hin und die setzen auch ganz andere Kriterien an. Die sagen doch, ich möchte heute einen schönen Abend haben, ich möchte was ganz, ganz Leckeres essen, freue mich auch mal auf was Ausgefallenes, aber vielleicht haben die auch so ein bisschen Klassiker da, was Traditionelles, was ich sonst auch esse. Das ist doch das Gros der Menschheit, oder nicht?
Also ein Punkt, den wir haben so gefühlte drei Dekaden durchgemacht in den letzten 16 Jahren Gutsküche.
Drei Dekaden in 16 Jahren, ihr gebt aber auch Gas.
Ja, wir haben angefangen mit der Idee, Restaurants in Hamburg gibt es genug. Wir hatten eine relativ gute Welle von Bio-Boom, Zuwachs Naturküche. Es war noch die Zeit von Molekularküchen. Es war die Zeit, skandinavisch war so noch nicht so ganz angekommen in den Küchen. Jetzt sind wir in der Hochphase der Natur- und skandinavischen Küche. Das war so die Vorwellenwehen davon. Und wir sind hier angekommen in Buxwelde und wir haben gesagt, okay, wir haben grundsätzlich, ohne jetzt Lobhudelei zu betreiben, wirklich Hardcore-Produkte. Weil ich mit Gärtnern, Landwirten, Vieherzeugern, Eierfrau und Co. per Du 1:1 sprechen kann. Und zwar meist gefühlte paar 10 Stunden vor der Ernte, vor der Lese, vor der Schlachtung,
Eilegung.
Vor der Legung auch. Ja. das heißt, in dem Bereich, wo ich mich bewege, bewege ich mich in der absoluten obersten Spitzenküche. Was man nachher draus macht, um es dem Kunden wirklich nahe zu bringen, ist, glaube ich, jedem Koch einzeln überlassen. Ja, es gibt Momente, wo ich ein bisschen zauder und denke, ich würde auch gern mal wieder so 10-12 Gänge kochen und einfach den Gast mal gar nichts sagen lassen und nur servieren und nur feiern und ihnen zeigen, was wir können. Andererseits wünsche ich mir aber immer, und das ist einer der stärksten Wünsche, die ich in den letzten Jahren ausgebaut habe, ist, man muss zu jeder Tages- und Nachtzeit in den Genre 12 bis 22 Uhr, wo wir uns bewegen, gerne zu uns kommen können, egal was man vorhat. Egal, ob man groß, klein, wenig Budget, großes Budget, Festtagsessen, Feierlichkeiten, Geschäftsessen, wie auch immer. Man muss willkommen sein.
Ich war ja eben bei euch im Restaurant, Mittagszeit, in der Mitte, große Tafel, ich würde mal sagen, keine Ahnung, 35, 40 Leute, Hochzeit, links und rechts Geschäftsmeetings, private Essen, Unterschied, also altersmäßig glaube ich wirklich von 10 bis 80, alles da.
Genau.
Das meinst du?
Das meine ich mit generationsübergreifend zeitgemäße Küche. Es geht mir nicht darum, den Finger aufzulegen, was wer wie auf den Teller gezaubert bekommt. Das kann jeder, ich sag mal, Virtuose selbst anstimmen. Aber die Frage ist ja, wie kann ein Restaurant sich in einer Gegend behaupten, in der Zeit nach einer Krise und der Rezession?
Mhm. Ja, und gleichzeitig auch mit einer Botschaft. Die Botschaft habt ihr ja. Beziehungsweise das, also einmal ortsgegeben, das Glück, dass du hier alles, oder?
Ja, Glück, ne? Hat jetzt Nestle schon gemacht, aber wir nennen es gut. Wir sagen, es ist alles gut.
Ich weiß. Ja? Also dass hier alles ist, dass du alles von alles irgendwie ein paar hundert Meter entfernt ist, zumindest das meiste, was du verarbeitest. Manchmal wieder ein bisschen weiter weg, weil ihr habt jetzt nicht gerade den Fisch hier aus...
Auf dem
Gelände.
Ja. Nein.
Den holt ja der Fischotter weg. Ja. Aber du hast ja nun mal das Gut gepachtet hier.
Gutsküche und die Gastronomie.
Ich durfte
sozusagen
ja nicht Glück sagen, das Glück gepachtet hier.
Ja, stimmt, ja, richtig.
Weil du hier alles in unmittelbarer Nähe hast und wie wir ja eben auch noch festgestellt haben, du hast mir eben deinen geheimen Ort gezeigt, wo man mal hingeht, wenn man sich mal abreagieren möchte. Und da habe ich ja gedacht, wir sind irgendwo im asiatischen Dschungel.
Irgendwo in Osaka im Bambuswald, ja.
Unfassbar.
Ja.
Und dahin kamen wir aber durch einen Skulpturenwald.
Ja, so eine Art Steinmetz-Kleinod, genau.
Ja. Und hier verbirgt sich ja ganz viel. Und wenn ich dann noch mal vorbeigehe, wo jetzt eure Außenküche entsteht, wo wir, glaube ich, auf 2 Quadratmetern, 3 Quadratmetern ungefähr 12-15 verschiedene essbare Kräuter finden.
Plus Streuobst und Co. Ja.
Ist doch irre. Ich meine, es ist ja ein...
Also es setzt natürlich voraus, um das zu sehen, das, was du siehst. Und das ehrt dich ja auch, Boris, dass der Fokus so ein bisschen auf das Kleine ist und eben nicht auf das laute Große. Ich glaube, auch das macht den grundlegenden Hunger so in der Mittelschicht aus. Ich freue mich, da mich austoben zu können. Ich glaube, Superlative haben wir jetzt mehr genug gesehen. Es ist Funk und Fernsehen, Social Media ist voll davon. Alles muss irgendwie schnell und sehr, sehr geil sein. Danach wird es schon wieder langweilig. Also alles unter 15 über 15 Sekunden wird schon weggestreamt.
Wir sind jetzt schon bei 15 Minuten.
Genau. Und ich glaube, wenn wir so als, sage ich mal, alte Haudegen dagegen steuern und dieser neuen Generation, die gerade daran wächst, und man darf es nicht vergessen, diese Kiddies, Kiddos oder wie sie gerade genannt werden, sind die erste Generation der Evolution des Menschen, die rein unanalog aufwachsen. Das heißt, komplette Technisierung, komplette Social Media Übernahme, gar nicht mehr den Bleistift in der Kassette zum Zurückdrehen, gar nicht mehr die Handwerkstunde zu Hause, gar nicht mehr den Opa in der Stube, der sagt, Moment mal Junge, wir feilen noch ein bisschen dran. Das gibt's einfach gar nicht mehr. Und Boris, ganz ehrlich, wir können uns wertschätzen, dass wir dual aufgewachsen sind. Wir haben, wir sind ja mehr oder weniger so alte Christchen, die sich an einem Mikrofon gerade bedienen und ein bisschen Social Media machen. Aber grundsätzlich, die Geschwindigkeit, die ein 14-Jähriger jetzt im Moment auf seinem Smartphone hinlegt, da brauchst du 10 Minuten Pause mit schwindeligen Augen und sagst, ich brauche eine Aspirin. Weil das kriegst du nicht
hin. Und ich habe meine Tastatur auf großgestellt.
Genau,
wahrscheinlich.
Auf großgestellt. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, neben diesem ganzen Fortschritt, ich glaube, der Fortschritt hat in der Gastronomie genauso wenig Zurückhaltung wie in der normalen Kulturszene. Also ich bin auch einer, der eher nicht mit diesem voll mechanisierten Kellner-Roboter-Thema und so weiter und KI warm wird, weil ich immer noch ein riesiges Bedenken habe. Ja, also wir sind an dem Punkt, wo wir sagen, lass das mal die KI machen. Wir wissen die Folgen aber nicht. Wir kennen keine Forschungsergebnisse. Und jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel, die Schulbehörde vom schwedischen Königreich hat gesagt, ab 2025 und ich glaube sogar schon im Dezember Einführung und Januar bundesweit, Einführung des Buches ist zwingend nötig für einen Lernerfolg im pädagogisch wertvollen Bereich.
Das, ja,
wo
verstehe.
Wir, ich sag mal, in Zentraleuropa alle hinterherjiepern, weil wir nicht ganz so viel die geringe Dichte und die hohen Kosten bzw. Mittel haben wie die Skandinavier. Sondern okay, das machen wir nach, das hört sich gut an, Stockholm-Uni, das ist so unser Richtmaß. Und auf einmal sagen die, Moment mal, Jungs, der Wind hat gedreht, ihr könnt die ganze Scheiße rausschmeißen. Wir brauchen wieder ein Buch.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie schnell Deutschland da war. Ich glaube, die sind ja noch beim Buch teilweise.
Die sind noch beim Einführen der Laptops. Also, die, ganz ehrlich.
Das
wir
ist
haben
jetzt aber auch
Bücher.
Gemein. Das
also, ich möchte nicht sagen, dass wir hinter in der Welt sind, aber.
Aber du hast ja Kinder, die im schulpflichtigen Alter.
Ja.
Und arbeiten die mit Laptop?
Also, ich glaube, es gibt Whiteboards oder wie es heißt, also diese Smartboards, nee, ja. Smartboards heißt es,
ja.
Die gibt es pro Klasse schon eins. Und es war eine lange Debatte, ob wir Apple und Co. anschaffen. Und zum Glück hat der Elternrat gesagt, nee, das ist kosten zu intensiv, das müssen wir in Projektwochen machen. Deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass nicht zu viel Technik Einhalt gebietet in einen Bereich, wo doch klar, wenn man die richtigen Forschungsergebnisse mal anguckt, klar für die Frühprägung von Kindern von 1 bis 8 Jahren ist, dass die Haptik geschult wird.
Mhm.
Also auch ein Buch hat eine Art von Atmosphäre, die fürs kognitive Lernen undenkbar ist. Jetzt ist die Frage, gebe ich dem Fortschritt den Drive, den Zuspruch oder ruder ich ab und zu mal zurück? Und wir haben hier die Tendenz, dass wir gerne zeitgenössisch kochen, deswegen ja auch voll vegetarisch, aber mit einem Augenzwinker zu dem, was die Leute auch wirklich essen wollen.
Nee, ich meine, du kannst ja, ja, ich glaube mal hier, bei dir in der Gutsküche, ist es ja nun mal so, dass du ja auch auf Fleisch und Fisch gar nicht total verzichten kannst.
Nein,
und willst.
Möchte ich doch gar
und
nicht.
Und weil du ja auch, natürlich hast du vielleicht eine leichte edukative Idee dahinter bei dem, was du machst, ja. Und natürlich möchtest du auch aufklären, aber du willst ja erwachsene Menschen nicht mehr hinsichtlich ihrer Ernährung erziehen, sondern du willst ihnen was aufzeigen.
Also Boris, ganz ehrlich, meine Hardcore-Publikumsgemeinschaft, die mir auch wirklich, wenn man mal ganz ernst redet, den Cashflow bringt, die Gäste mitbringt, die Freunde einlädt, die sagt, komm, wir sind 10, wir werden 12, ist egal, Rechnung kannst du in die Firma schicken. Die sind zwischen Mitte 40 und Mitte 60.
Mhm.
Das sind keine Menschen, denen ich irgendwo am Ohrläppchen knipsen muss und sagen muss, was hast du gerade bestellt?
Nee.
Die wissen, was sie tun, aber ich kann mit einem Augenzwinkern sagen, ich habe mal wieder ein bisschen die Ernährungspyramide beobachtet und ich glaube, die Hysterie zwischen dem Vegan-Segment und dem paläoischen Höhlendasein, klopft was tot, haus auf dem Grill-Thema. Dazwischen finde ich eine goldene Mitte als, ich nenne es Vollwertküche. Das war ein Ding, was ich früher gehasst habe. Meine Oma hat es gesagt, die Hauswirtschafter in der Schule haben es gesagt, wir müssen eine Vollwertküche machen. Was bedeutet denn Vollwertküche, Boris?
Ja.
Es bedeutet, mit einem Gericht den Bedarf dieser Tageszeit zu decken.
Mhm.
Das ist aber leider abends kein 12-Gänge-Menü. Das ist ein Schwarzbrot mit Käse und ein Paradieschen und ein Apfelsaft.
Ich fahre es mir ja auch nicht jeden Abend rein, ein 12-Gänge-Menü.
Nein, aber
guck mich nicht so an. Ich maximal alle 2 Wochen.
Hand aufs Herz. Wann guckst du mal wirklich auf deinen Speiseplan und überlegst, was brauche ich morgens wirklich? Und genau da ist ja die Krux. Die Leute sind natürlich durch sehr viele Medienthemen verschoben in ihrer eigenen Wahrnehmung. Man nimmt lieber heutzutage eine Aspirin, eine Laktosetablette oder eine Diabetesgeschichte, um seinen Fressverhalten entgegenzukommen, anstatt zu sagen, Moment mal, ich habe gestern 3 Doppelwopper mit dies und das und Käse und nochmal ein Spiegelei hinten drin. Vielleicht ist heute mal Müsli angesagt heute Morgen. Nein, da wird wieder Leberkäse losgefahren und so weiter. Und ich denke mir so, Moment mal, das schafft noch nicht mal ein Mastschwein.
Na, aber du hast ja recht. Also ich kenne natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten, die sagen, bei Übersäuerung, ja, Magenübersäuerung, Reflux, da wird eine Pille geworfen, aber nicht unbedingt daran gedacht, dass...
Aber nicht aufgeben. Immer weiter.
Aber nicht aufgeben. Nicht unbedingt am Speise-
und am
Getränkeplan arbeiten.
Also die große Intelligenz, das sieht man bei Künstlern und Kreativen ja genauso, ist ja ein Stück weit einer der schulendsten Begriffe ist, es ist erst perfekt, wenn du nichts mehr weglassen kannst.
Ja?
Erst dann entsteht Perfektion, wenn du nichts mehr weglassen kannst.
Okay, also ja, okay,
alles klar. Also das ist so der, das ist so der Kernaussage zum Beispiel von Picasso und Co.
Ja.
Und das sind große Geister irgendwie, wo ich denke, man kann sich mal ein bisschen orientieren an den Menschen, die so viel Lebenserfahrung schon verbrezelt haben. Ich meine, die hatten auch ihren Vollrausch und die hatten auch ihre Eskapaden, aber sie sind auf einen Punkt gekommen, wo ich denke, ja, stimmt, wie viel in der Gastronomie müssen wir denn auftischen, um den Turnover zu haben, um den Preis und die Idee zu haben. Und vielleicht aber, warum wollen wir nicht so ein bisschen diesen medizinischen Gedanken mit einbringen? Ich bin ein Freund von diesem Hippokrates, dieser Idee.
Aber tröpfelt das auch nicht leise rein und durch Aktionen, Aktivitäten?
Bei meinen Gästen, ja.
Von dir und anderen?
Die lieben das.
Gehst du denn da auch an den Tisch und sagst, pass mal auf, das ist jetzt gut für dich? Oder du redest ja nicht, wenn du sagst, iss mal das, das ist medizinisch gut für dich.
Nein.
Nee, das machst du ja nicht.
Aber ich habe zum Glück dank Berufserfahrung ein hohes empathisches Empfinden und würde gewissen Menschen gewisse Dinge nicht empfehlen oder andersrum. Aber ich frage mich immer, wie viel Leichtigkeit des Seins verträgt ein normaler Mensch noch? Weil man geht essen und saufen und feiern und nächsten Tag ist klar, ich brauche Elektrostat, ich brauche Aspirin, ich brauche das. Also die Mischbatterie steht schon am Nachttisch, weil man ja einen harten Tag hinter sich hat. Anstatt zu sagen, Moment mal, warum muss ich denn jetzt Gänsestopfleber mit Butter, Sauercreme und ich weiß nicht was für ein Doppelfett nochmal durchgemixt irgendwie in einer Variation von haben. Hm. Die Zeiten sind vorbei.
Aber was kannst du denn da tun? Was machst du denn da jetzt? Also du kannst natürlich die Gerichte, die du auswählst, deine Karte, kannst du danach gestalten. Ja?
Ja.
Und kannst du auch immer so ein bisschen tunen. Machst du ja auch. Du hast ja vom Fleisch, auch vom üppigen Fleischkonsum weggedreht wahrscheinlich. Vor 16 Jahren sah das noch ganz anders aus bei euch,
absolut,
die Karte.
Absolut. Wir haben eine ganz normale, in Anführungsstrichen, Landhausküche gefahren. Ich habe es immer versucht, für die Medien so ein bisschen zu taufen als internationale Landhausküche, weil ich gesagt habe, überall auf der Welt, wo mich Freunde und Familien eingeladen haben, hat es am verdammt nochmal besten geschmeckt. Hm. Das war der Grundaussatz Gutsküche. Gute Küche, nachhaltige Küche. Hm. Jetzt sind wir an dem Punkt angekommen, zu essen das, was uns gut tut. Das bedeutet aber 85% vegetarische Küche und die Option auf Krustentiere, Geflügel, Wild, unsere eigene Rinder von den Weiden hier, unsere eigenen Schweine aus dem eigenen Zucht, in der besten Veredelungsstufe, also auch Trockenreifung im ganzen Tier, nicht dieses Vakuumieren, Einfrieren, wie auch immer Gastronomie-Dasein. Diese wirklich bekömmliche Strukturierung des Fleisches dann anzubieten als Empfehlung in die Mitte des Tisches zum Sharing. Also das klassische Familienessen für jedermann. Mhm. Was wir normalerweise früher, ich sag jetzt mal früher vor 50 Jahren oder 100 Jahren, in die Mitte der Tafel gestellt haben. Jeder hat seine Sättigungsbeilage gehabt. Der hat ein Laib Brot gehabt, der hat ein Reisgericht gehabt, der hat ein Linsengericht gehabt, der hatte Pellkartoffeln. Und in der Mitte stand aber, wow, Opa hat was geschossen. Mhm. Oder Oma hat die Hühner fertig gemacht. Oder die Tante, also die Tauben von der Tante, Hammer.
Aber so, wenn Opa nichts geschossen hat und nichts da war, dann ging es auch so. Und
ging auch so,
war auch
aber
so.
Gab es vielleicht auch einfach nur einen gesalzenen Fisch oder was auch immer.
Ja, geht ja auch.
Aber grundlegend, wunderbar, diese tierischen Produkte waren immer nur icing on the cake. Mhm. Das war nicht so, wie wir uns jetzt verfressen haben, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir definieren unsere Speisekarte gerade über die Gewichtszahl des Steaks. Mhm, das kann ja nicht sein. Ich erlebe es immer wieder, ob bei Freunden, Verwandten oder Gästen, dass sie sagen, ja, machen Sie mir mal einen Steak und haben Sie irgendwas dazu, so einen Salat oder so.
Oh.
Ich kann diese Alibi-Funktion von dem eigentlich wichtigen Essen nicht mehr ertragen. Und ja, da grätsch ich auch rein, zu deiner Frage zu kommen, redest du am Gast denn auch so? Ich sag denen auch, wissen Sie was? Sie können alles auf der Karte frohe Natur so essen, wie es ist. Es ist komplett vegetarisch, es macht sie happy und sie sind wirklich fit damit. Und wenn sie es sich gut gehen lassen wollen, dann haben wir ein paar schöne, bisschen übertrieben gesagt, die besten Beilagen der Welt, in dieser kleinen Mappe. Eine Mappe aus unseren eigenen Häuten von den Milchkühen hier gemacht. Also wirklich eine frankophile, fleischige Ledermappe, wo drin die Beilagen sind.
Okay, die fassen die Veganer aber nicht an. Ne? Weil
müssen
die,
sie auch gar nicht.
Nee, die brauchen sie auch nicht, weil das ja,
aber
nee,
das ist
ja auch nicht für
die. Eine der wichtigsten Key Points in der Idee Veganismus oder aber politische Umdenkensituation ist ja. Ich würde niemals einem Veganer diese Mappe in die Hand geben, weil ich weiß, es ist Nonsens für ihn.
Ja, verstehe.
Wo wir an dem Punkt sind, warum haben wir in dem vegetarisch-veganen Bereich mehr Fleischersatz als Neufindung von kreativen Sachen? Warum kann man dieses Pressschnitzel aus Seitan-Tofu nicht in Sonnenblumenform machen? Warum muss man ein Putenschnitzel nachimitieren? Das ist doch eigentlich des Kaisers neue Kleider.
Kann ja nur eine Übergangsphase sein für diejenigen, die noch nicht
das
so weit sind.
Und das sind schon 10 Jahre fast.
Ja, das, denn der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das dauert ja relativ lange. Aber was können wir denn noch stärker tun? Also ich meine, du sagst gerade, dir dauert das zu lange oder die Übergangsphase dauert zu lange, finde ich ja auch. Aber wenn wir jetzt noch mal den Aspekt aufnehmen, was ist denn wirklich auch gesund und was hat welchen Impact für den Körper?
Kann ich dir ein paar Sachen sagen, die wo richtig schön sind.
Wann kommen wir denn da mal hin?
Wir sind schon immer da gewesen.
Habe ich nicht den Eindruck, aber gut.
Wir sind immer schon da gewesen, dass wir das gegessen haben, was uns gesund macht, weil die toxischen Sachen haben unseren Kumpel umgebracht.
Okay.
Haben uns angeguckt, der ist irgendwie grün geworden und war irgendwie bleich, hat Schaum vom Mund. Dann esse ich die Primel nicht mehr. So, peng. Das war mal so die erste Idee in Neandertal.
Ich habe immer noch so einen leicht bitteren Zug auf der Zunge.
Du hast den Wermut einfach so weggefuttert.
Ich weiß nicht, ob das der Wermut war oder habe ich mich vergriffen? Habe ich was anderes gezockt?
Nein, das war schon Wermut, aber der wird sehr pelzig im
Mund.
Der ist ja auch nur zum Auszug da.
Ja, ich glaube, ich muss da gleich mal ein Schlückchen gegensetzen.
Mach das. Also nochmal lange Rede, kurze Sinn. Evolutionstechnisch hat die Evolution mit uns ein Wunderwerk der Natur, ein Feuerwerk abgefeuert. Über Farbenkodex, über Geschmacksstrukturen, über Haptik und Strukturen uns auf eine ganz subtile Art gutes und schlechtes Essen anzutrainieren. Und zwar witzigerweise anhand der Reife der Natur. Wir finden ja Kirschen, Pflaumen, Quitten, leuchtende Äpfel, finden wir wahnsinnig attraktiv. Warum? Weil die Natur damit im Überfluss im Saft steht.
Mhm.
Es ist da in Fülle und Hülle.
Aber es gibt auch ein paar, die schummeln.
Ja, es gibt ein paar Dinger, die sind nicht so toll, aber das ist ja meistens auch der Umgebung geschuldet, wo das dann wächst. Nur,
nehmen wir mal die Buchecker, ja?
Mhm.
Die Buchecker ist leicht toxisch.
Mhm.
Ja, leicht.
Ja, Blausäure.
Ja.
Genau.
Aber auch da, wenn ich zu viel davon konsumiere.
Ja, aber das tust du bei Dommandeln gebrannt genauso.
Ja.
Weil die gemeine geröstete Mandel hat auch einen sehr hohen Blausäuregehalt.
Ja, aber
sagt aber auch keiner, weil es einfach ein Knaller ist.
Wenn sie geröstet ist, ist hier
aber... Lass mal auf dem Dom geröstete Bucheckern laufen. Was meinst du, was da los ist?
Ja.
Aber die schmecken viel besser.
Natürlich, und sind von hier.
Ja.
Komm, gerade Schleswig-Holstein ist in der Vollmast, ja. Also überall, wo ihr unterwegs seid, findet
aber
ihr.
Aber es ist ein Genussmittel, muss man sagen. Also Schalen, Früchte im Nussbereich ist nicht zwingend ein Produkt wie Pellkartoffel und Reis.
Das stimmt.
Es ist on top. Ne? Und nochmal zu dem Thema zu kommen, wo du sagst, wie können wir denn gesund sein? Ich weiß, deinen Podcast hören mittlerweile ganz, ganz tolle, auch industriell orientierte Menschen. Und ich möchte niemanden zu nahe treten. Aber das eigentlich wirkliche Superfood unserer Menschheit ist das unbelastetste Essen, was es gibt. Und ein industrieller Eingriff in Ernte, Fruchtfolge, Verarbeitung, Schälen, Kochen, Machen, Tun ist automatisch schon nicht natürlich. Also wenn man sich ganz, ganz ernst nimmt, ist das beste Essen das, was man auf ganz kurzer Zeitraum verarbeitet hat und bekömmlich macht. Bestes Beispiel, ein Kimchi. Man nimmt den Kohl, man fermentiert ihn über 48 Stunden oder 2 Tage und genießt ihn dann. Er hat die volle Vitaminstruktur, er hat richtig Vitalstoffe, er hat ein bisschen Milchsäurebakterien, aber noch nicht zu viel. Und er gibt dem Darm die volle Breitseite von Energie. Ein Kimchi. Wir reden jetzt von einem fermentierten chinesischen Weißkohl, der in kürzester Zeit, also wirklich 24 Stunden, was der für eine Energie aufbaut, das schafft teilweise eine ganze Deutsche Bank AG nicht. Ja, also völlig frei. Ja? Diese Idee, was die Natur einem mitbringen kann, was du hast, wenn sonnengereifte Zwetschgen vom Baum fallen, da gehst du schnalzen. Und ja, du kannst dir damit den Magen verderben, aber es ist ultra lecker. Naja, und nach einem Kilo Zwetschgen bist du auch auf dem Klo.
Ja, aber gut, das ist ja, wissen wir ja bei allem, oder?
Ja, also Genuss in Maßen und dann so frisch wie möglich. Das wäre jetzt meine ganz kurze, prägnante Message an den Zuhörer.
Oder aber verarbeitet wie jetzt den Chinakohl, weil den kann ich zwar auch roh essen.
Ja, das ist ja noch frisch. Wir reden ja nicht von einer Haltbarkeit bei Raumtemperatur von 3 bis 6 Monaten im Supermarkt, sondern wir reden von frisch verarbeitet.
Okay, also frisch direkt verarbeitet und nicht irgendwie extra chemisch haltbar gemacht. Wobei es ist immer ein chemischer Vorgang.
Ja,
also auch Fermentation ist chemisch.
Wir reden jetzt von industriell gefertigten Chemieprodukten, die eben nicht in der Natur vorkommen. Das ist das, was ich will nicht zu medizinisch rüberkommen, aber unsere Krebsblocker und Krebshemmer im Immunsystem, das sind Aktivzellen, die sind im ganzen Organismus unterwegs, von der Haut bis zum Knochenmark. Und wenn dort, ich sag mal, diese Reizstoffe entstehen, das kann durch Ablagerung entstehen, das kann durch Verschlackung entstehen, durch Alterung und so weiter. Das ist normal. Aber wir sorgen gerade dafür, dass diese Bullet Points in den frühen 30ern schon entstehen. Mhm. Weil zu viel ungesättigte Fettsäuren.
Ja, noch früher.
Gesättigte Fettsäuren. Zu viel Zucker, zu viel, alles zu viel. Einfach alles zu viel. Und das sorgt für eine sehr, sehr hohe Krebszellenmöglichkeit. Mhm. Ist genetisch von jedem abhängig, kann jeder so für sich selber entscheiden, wie er es entwickelt. Aber grundlegend ist das schwer toxisch. Und unsere Lebensmittelbranche hat es geschafft, die toxischen Dinge toll zu vermarkten. Und das ist was, wo ich sage, da gehe ich langsam auf die Barrikaden und sage mal ganz ehrlich, den Scheiß soll jemand fressen. Es ist eine Schweinerei, dass in der Top-Gastronomie, in der Spitzengastronomie der Welt, teilweise Dinge verkauft und vermarktet werden, die schwer krebserregend sind.
Was denn zum Beispiel?
Naja, zum Beispiel diese ganzen Hickory, Smokery, mehrfach besetzten Geschmacksaromen.
Okay.
Wo man sagt, da bringt man Umami und Tiefe rein.
Ja.
Umami ist eigentlich ein Fermentationsprozess. Umami ist zwar ein neu erfundener Geschmackssinn, aber er zeigt eigentlich nur die Tiefe von fermentierten Stoffen.
Mhm.
Bestes Beispiel, 1000 Jahre Tradition, fermentierte Soja. Also Sojasauce im besten Sinne, kann man auf einem ganz hohen Niveau genießen und auf einem ganz schlechten Niveau seine Sushi reintunken.
Aber es ist ja wie bei allem. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal ein Brot, ja? Ein Brot braucht Zeit, habe ich mal gelernt. Ja? Der Teig braucht Zeit. Habe ich nicht so industriell nicht so viel Zeit. Also ich nehme jetzt, es gibt sicherlich auch gute Industrien, aber ich nehme jetzt mal die schlechte Industrie. Mhm. Ja? Die pimpt das natürlich. Die sagt... Mhm. Gärungsprozess ist es ja nicht, sondern es ist
Reifeprozess
kannst du sagen, kürzer und dadurch haue ich meinetwegen Enzyme mit rein, die muss ich auch nicht deklarieren, die muss ich auch gar nicht ausweisen und so weiter. Damit kann ich dieses Brot schneller backen, ist aber nicht ganz so bekömmlich.
Mhm.
Dadurch ist es möglicherweise so, dass ich eine Glutenempfindlichkeit auslöse. Ja.
Also die großen Allergene, Gluten, Laktose, Zucker, die müssen wir einfach in der nächsten, ich sag mal, in den nächsten Podcast nochmal auseinandernehmen, weil das ist wirklich eine Sache, die muss verändert werden. Es sind Volkskrankheiten, die da geschürt werden. Und du wirst lachen, das, was der Großmarkt oder der industrielle Anbieter da verkündet, von wegen, Moment mal, wir wollen doch zu besten Preisen alle versorgen. Wir wollen doch jeden zugänglich machen zum Brot. Ganz kurze Bremse, also eine scharfe Handbremse, so ein Hochreißen und im Kreis drehen und mal fragen, über was reden wir jetzt gerade? Warum, verdammt nochmal, also Entschuldigung, ich will nicht so fluchen, aber wieso gibt es kein Reinheitsgebot für Brot? Wieso gibt es kein Reinheitsgebot für Milch und Molkereiprodukte?
Ich zuck hier mit den Achseln. Gibt es das nicht? Hätte ich jetzt gedacht.
Gibt es nicht.
Gibt's nicht. Gibt es doch für alles Auflagen.
Nein, nur für Bier.
Aha.
Eins der wenigsten geschützten, gesetzlich verankerten Reinheitsgebote ist Bierbrauen.
Mhm.
Was ist jetzt wichtiger? Eine schöne Pilsette oder ein ordentliches Brot auf dem Tisch?
Aber zwei Bier sind eine Mahlzeit, heißt es.
Hast du recht, für einen Sechsjährigen ist so eine Sache. Also,
naja, gut, alles klar.
Ich finde die Idee, Verbraucherschutz auf eine Art und Weise von Kultur und die Welt schaut uns an als Brot ist immer Hammer. Da musst du mal zum Bäcker gehen. Wahnsinn. 17, 20, 30 Sorten. Das ist der Kassenschlager außerhalb von Deutschland. Wenn sie hierher kommen, sagen sie, Moment mal, das hat sich irgendwie geändert. Also wie viel Volumen geben wir einer Veränderung des Marktes und sagen, ja, der zieht mir jetzt gerade den Schlüpper über den Kopf, aber ich finde es ganz witzig.
Ja, gut. Du hast natürlich recht. Aber vor und hinter all dem steht ja immer, ja, aber es ist ja so teuer und das können wir uns auch nicht leisten. Wir können uns eigentlich sagen dir ganz viele, diese Ernährung, von der du sprichst gerade, die können wir uns gar nicht leisten. Die ist viel zu teuer.
Ist doch, schneid doch mal von einem vernünftigen, großen Vollkornbrot zwei Scheiben runter und ess die mit wirklich leckeren Aufschnitt, Marmelade, Aufstrich, meinetwegen Gemüsepasten, was auch immer. Ja. Hau dir mal zwei so eine Stullen rein. Da bist du pappensatt. Und jetzt hau dir mal 6 bis 12 Scheiben Harrys Toast Bestes rein. Habe ich einen Brand nach einer Viertelstunde. Ja. Es erklärt doch das ganz normale Thema. Und noch viel schöner ist, es hat ein Brite gemacht, der an der Universität Cornwall ist. Und das ist witzigerweise dank der klaren Struktur, also Sichtbarkeit des Ergebnisses, ist es als Studie zugelassen worden. Der hat, was soll ich mal vorstellen, wir reden immer von keinen Tierversuche, ja? Es ist ja auch ein Tierversuch, aber zum Glück ein sehr humaner, in Anführungsstrichen. Der hat alle Lebensbildtests seine Haustiere durchführen lassen.
Mhm.
Und du kannst dir nicht vorstellen, bei wirklichen Tagesmahlzeiten von, ich sag mal, also Mikrowellenessen über, an wie viel Dishes the Wiener Dog oder the Cat oder wie auch immer dran vorbeigegangen sind, noch nicht mal reingerochen haben.
Tja.
Und wir reden jetzt von Tieren, die rein über ihren Instinkt und Sinne gesteuert werden. Und warum sind wir diejenigen, die dieses Teil, wenn es eine schöne Banderole drumherum bekommt, ins Tiefkühlregal sofort inhalieren?
Tja.
Was ist los mit unseren Sinnen? Hm. Und das wäre eine Wunschvorstellung.
Unsere Sinne werden getäuscht, weil da wird ja ordentlich gepimpt, so dass es eben uns irgendwie triggert. Optisch,
ja,
geruchsmäßig
Täuschung
vielleicht
ist eins
auch.
Und dann aber das fahrlässige Produkt, was ich wirklich auch nicht schön reden kann, ist, dass wir natürlich generationsübergreifend eine Idee weitergeben, die nicht okay ist. Also Kinder, Eltern zu Kindern, zu Enkeln sorgen ja dafür, dass ein Puddingpulver, ein Aroma, ein schnelles Backkonzept, ein eben mal hau ich in den Ofen Pizza okay ist am Freitagabend. Da wird nicht mehr gesagt, lass uns mal zusammen mal einen Brotteig machen. Und da wird nicht gesagt, weißt du was, wir müssen da jetzt nicht obendrauf irgendwie Streichfritz drauf machen, sondern wir können auch ein Paradieschen mit Salz und Pfeffer essen. Du siehst also, es gibt wirklich Dinge, die aufzuräumen sind auf unseren Speiseplänen. Und ich sehe es als meine Aufgabe, um nochmal den Kreis zu schließen zu deiner Frage, als gewerbetreibender Vollblutgastronom zu fachlich Gastronaut, sehe ich es, dass die Menschen, die Geld bei uns hier auf dem Hof, in der Gutsküche und in den Konzepten ausgeben, dass sie das guten Gewissens tun und auch nicht verdumprellt werden. Es ist jedermanns Sache, jeder Frau's Sache, wie sie was ihre Euronen eintreiben, aber ich finde es wichtig, dass sie das mit einem guten Gefühl tun können und das nicht verdummbeutelt
wird. Nun kommen sie natürlich hier auch zuhauf zu euch, ja? Also sie können ja nicht nur in die Gutsküche kommen, ihr habt auch ein Deli, ihr habt auch einen Supermarkt, der heißt aber nicht Supermarkt, natürlich.
Ein Hofladen,
aber es ist schon ein Superhofladen.
Ein Superhofladen, der sucht seinesgleichen in Norddeutschland, Das stimmt.
Ihr habt Außenküchen, ihr baut gerade eine neue Außenküche. Ja,
wo alles im offenen Feuer passiert.
Ja, also und das ist ja auch wieder ein Weg zurück, nicht? Ich glaube, das Ganze, die Idee ist ja, ihr wollt zeigen, wir können alles auf dem offenen Feuer garen, wir brauchen nichts anderes.
Ja, naja, wir können da es die ist vielleicht auch eine der interessantesten Hitzequellen, wenn man sich damit auskennt, ohne sofort ein Kabel zu legen oder. Ne? Also das macht mal ein bisschen Ruhe in die Situation rein.
Und es hat natürlich auch einen Effekt zu zeigen, hey Leute, so geht das und ich brauche auch dafür meine Zeit. Weil ich muss ja erstmal, die Gäste kommen wahrscheinlich, wenn das Feuer an ist oder wenn die, ne? Aber auch das braucht ja alles Zeit.
Und das, ja, man spricht dann da auch von witzigerweise in dem Griller-Barbecue-Genre spricht man von einem alten Feuer. Das heißt, es ist die Anbrennphase vorbei, die Glut kommt durch, die Flammen gehen zurück, die Rauchbildung ist wenig und es gibt eine ganz konstante, sehr archaische Abgabe von Wärme. Witzigerweise gar nicht so schweißtreibend heiß, sondern wirklich konstant heiß, wie man so, wenn man einen Gasherd oder eine Induktionsherde anmachen würde. Das ist dann die Kunst, sozusagen so ein altes Feuer zu schüren, immer mal nachzulegen, trotzdem kriegt keiner einen Reizhusten von Rauch. Und man fängt dann an, entspannt zu grillen. Das Spannende ist, ob Frau oder Mann, sobald irgendwo Flammen in einem Raum oder in einem Konzept mit stattfinden, entsteht eine Heimlichkeit, die können wir nicht verneinen, weil es ist unsere Genetik. Wir sind in Höhlen und Rückzugsorten groß geworden vor Tausenden von Jahren und wir haben dort Essen haltbar gemacht, wir haben geräuchert, wir haben verbrannt, eingeweckt, wie auch immer. Und das hat dafür gesorgt, dass unsere Spezies überlebt hat.
Naja, überhaupt, dass sie sich entwickelt hat zu dem, was sie ist. Ne?
Und so einen Ort jetzt zu schaffen auf einem Hamburger Staatsgut auf Land Schleswig-Holstein, das ist für mich schon so ein Konzept, wo ich natürlich gerne für brenne. Wo ich sage, ich freue mich riesig drauf, dass 2025 wieder mal das Thema Gut oder Gutsküche einen neuen Fokus bekommt und auch nochmal in eine andere Richtung gehen kann für die Menschen, die sagen, ja, ich will da raus, ich will mal abschalten, ich will mal weg vom Handy und Hochhaus da sein, irgendwo eintauchen.
Und wir wissen ja alle, wenn wir dem Essen das nicht nur zubereitet auf den Tisch bekommen, sondern dem Beiwohnen der Zubereitung, ist das nochmal was ganz anderes. Geschweige denn, wir ernten selber. Das kann man ja, das habe ich gar nicht erwähnt, das kann man ja hier auch. Mhm. Ne? Kann man sich auch Parzellen bei euch noch mieten? Oder war das mal?
Nee, man kann mit den Ackerhelden immer noch in der Nähe hier was machen, aber grundlegend ist es so, dass der Ort groß genug ist, dass man einfach, man kann übers Jahr, es gibt einen ganz tollen Hofkalender, wo wirklich in jedem Monat was Tolles passiert. Und das geht los beim Pflanzen- und Kräutersetzlingmarkt im Frühjahr, wenn die Gärtner wieder richtig losböllern, bis hin über die Erdbeerernte, Kartoffelernte. Wir haben im Herbst jetzt hier die nächsten Wochenenden nochmal eine Saftpresse da. Das heißt, man kann seine eigenen Obstbestände mitbringen und sie hier entsaften lassen und pasteurisieren in ein Back-in-Box und nach Hause nehmen, was ich ganz schön finde, weil niemand macht sich direkt wirklich einen Aufwand, den Garten abzuernten und auch noch zu entsaften.
Und dann habe ich auch nur meine Äpfel?
Genau, in deiner eigenen Abfüllung.
Ja, das macht einen riesen Spaß. Das ist doch toll.
Und alles das führt so ein bisschen, du hörst ja im Hintergrund, wir haben auch noch ein paar Schulklassen hier. Es ist einfach so, das Thema Weitergeben in die nächste Generation mit einem Augenzwinkern, finde ich so wichtig. Wir haben es geschafft, dass Oma und Opa nicht mehr am Tisch mitsitzen. Sie sind irgendwie doch eher in Pflege oder nicht mehr vorhanden. Und die Familie setzt sich zusammen aus Mutter und Vater, die rudern wie wild in einem Office-Job und in einer Idee und versuchen den Kindern alles zu ermöglichen, was nur geht. Und ich finde es ehrbar. Ich kenne viele, viele Pärchen und Familien, die sich den, ich sag mal, den Arm ausreißen, um ihre Kinder so gut wie möglich aufwachsen zu lassen, was wirklich ein hehres Ziel heutzutage ist. Aber vielleicht kann man auch mal herkommen und fünfe gerade sein lassen und es nicht so perfekt nehmen und nicht so durchstrukturiert sehen und mal sehen, was, wie du siehst, rechts und links auf einmal ein Bambushain oder doch ein Bienenhaus oder doch, da wird noch eine Mutterkuh mit Kalb laufen gelassen mit einer Zeit, die normalerweise völlig marktrelevant ist.
Naja, ich meine, ihr seid natürlich hier tatsächlich auch der Ort, der gerade für Städter auch einmal das Paradies ist, weil du kannst hier alles erleben. Und jetzt nochmal ein Schwenk hier. Es gibt ja ein neues Buch auch. Gemüse gut, alles gut. Das Gut kommt immer irgendwie vor. Ne?
Aber auch nur, weil ich die privilegierte Lage habe, wirklich Teil des Guts zu sein.
Ja.
Aber auch in einer Zeit jetzt lebe, wo ich sage, ich möchte allen, die mit mir Kontakt haben, ob jung, ob alt, eine gewisse gute Message mitgeben. Ich bin kein Freund von diesen Hetzparolen. Ich bin kein Freund von aggressivem Wahlkampf, wo es heißt, geh mit oder beiseite. Das ist nicht meins. Ich möchte zeigen, dass Mensch sein und genießen was Gutes ist.
Hm. Hm. Ja, aber dafür muss ich erstmal das Gute ja kennen, das, nicht? Und
genau.
Das auch zulassen.
Und das ist so eine Enklave hier, so ein gallisches Dorf, sage ich mal, mit den Verrückten, mit der Schlägerei, mit den Fischen einmal auf dem Marktplatz die Woche. Das ist hier wirklich so eine charmante Situation, wo ich sage, völlig wurscht, wie der Markt sich entwickelt. Wir versuchen, gut zu sein.
Hm.
Und das Versuchen betone ich, weil mit 480 Mitarbeitern musst du immer wieder jeden Tag aufs Neue versuchen.
Wie viel?
480.
480? Wow. Das ist eine Menge.
Also das ist eine ganze Menge. Ist natürlich Aushilfen und Leihkräfte und alles dabei, aber grundsätzlich, um diesen Ort in Gang zu halten, inklusive Gastronomie, Fahrzirkus, Lieferservice nach Hause, Hofladen, Bäckerei, Gärtnerei, alle zusammen, kratzen wir an ganz großen Zahlen, was natürlich dafür spricht, dass wir auch junge Leute begeistern können, wieder Handwerk zu lernen. Also wir bilden hier 6 Handwerksbetriebe aus und das macht einen wahnsinnig stolz.
Toll, das ist toll. Ja, schon ein vorbildlicher Betrieb, muss man sagen. So, ich möchte nochmal zu deinem Kochbuch zurück.
Bitte?
Ja? Das Gemüse steht im Mittelpunkt, klar.
Sagen wir mal so, die gesunde Ernährung steht im Mittelpunkt.
Okay.
Dementsprechend pflanzlich, vegetarisch,
ja.
Hülsenfrüchte etc. Mhm.
Und du zeigst darin auf, was man mit Gemüse alles, und das muss man ja sagen, Feines kochen kann. Weil es sind ja schon Gerichte, die jetzt nicht unbedingt so sagen, also das sind keine Standards, sondern du hast schon Neues entwickelt.
Sagen wir mal so, ich habe natürlich 1-2 Mentoren in meiner Karriere, unter anderem zum Beispiel Michael Hoffmann, der einer der bahnbrechenden Spitzenköche im vegetarischen Bereich war, seinerzeit in Margot in Berlin. Dort entstanden immer Kracher. Ja, es war nicht so, dass man sagt, naja, ist okay, kannst du machen, schmierst drüber, dann passt schon, sondern es musste ein Wow-Effekt her, egal wie. Und wenn man nur eine Zwiebel hatte, dann hat man eine Zwiebel genommen. Das versuche ich so ein bisschen einfließen zu lassen. Es ist nicht ganz so feinporig und ganz so, ich sag mal, hochtrabend, wie man das in einem Großstadtrestaurant im Fine Dining braucht. Weil ich doch jetzt bei dem zweiten Buch gelernt und auch verstanden habe, der eigentliche Lesermarkt möchte was er zu Hause immer noch umsetzen kann. Und das kann ich schwer mit 15 bis 20 Zutaten und 3 Seiten Rezept. So, deswegen
aber
sind manche
mit
Rezepte
Raffinesse.
Manche Rezepte sind mit Raffinesse versehen, aber auch, wenn du aus meiner Warte fragst, so runtergebrochen auf das Nötigste, um zu Hause mit Pit und Pan klarzukommen. Und ich glaube, die Mischung aus der Einfachheit der Dinge und trotzdem einer Attraktivität im Teller macht so ein bisschen was her. Ich kann jetzt nicht dafür sprechen, dass es ein Bestseller wird, aber ich glaube, dass das die Leute anspricht und nochmal es was Gutes mit Gemüse vorhat. was im Moment in der heutigen Zeit ein absolutes Ziel ist, weil noch ein Grillbuch oder noch mal eine Carbonade irgendwo auf dem Grill muss nicht sein. Haben wir wirklich genug. Dementsprechend war die Orientierung an unserer Haupteinnahmequelle, sprich der Hofgärtnerei und der eigentlichen vegetarischen Grundversorgung, schon wichtig, das mit einzubringen.
Und was ist dein Lieblingsgemüse eigentlich? Hast du mir das schon mal verraten?
Habe ich dir noch nicht verraten. Ich habe leider eine Aubergine-Allergie, aber das ist auch das einzige.
Aber ist ein Aubergine-Rezept drin?
Ja, aber auch nur, weil es doch Menschen gibt, die Auberginen gerne mögen.
Kann man eine Aubergine, was ist das? Wogegen bist du allergisch da? Ich habe immer noch diese Bitterzunge.
Das Thema Nachtschattengewächs ist da.
Ja?
Und ich kriege einfach einen juckigen Hals.
Okay,
das ist ja ähnlich wie bei manchen Menschen, die so ein bisschen vorallergisch bei Haselnüssen oder Schalen.
Ja,
da kriegt man so eine leichte einen Anschlag von Hysterie in den Zellen und dann ist es so ein Unwohlsein. Dass, wenn ich das jetzt exzessiv essen würde, dann würde ich irgendwann sagen, so, ich brauche mal eine Tablette, richtig.
Mhm.
Aber ich umgehe es einfach. Also wirklich, wenn ich bei diesen gefühlt 100.000 Gemüsen eins weglasse, dann tut es mir nicht weh.
Ja, okay, die Aubergine ist es dann also nicht.
Die ist es nicht, nein. Mein Lieblingsgemüse. In Form von Superfood und unfassbar Dankbarkeit des Trägerstoffes, also des eigentlichen, des medizinischen Aspektes, muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn ich ihn früher gehasst habe, mittlerweile liebe ich Fenchel.
Mhm. Aber weil du ihn auch nur so, ne, gedämpft bekommen hast früher wahrscheinlich.
Ach, roh sogar.
Also, oder roh finde ich ihn super.
Ja, aber als, so, nicht als Kind.
Aber nee, roh mariniert geht dann höchstens.
Ich hatte im Unterricht einen Tischnachbarn, der hat den gegessen wie Äpfel. Und es war einfach unangenehm.
Apfel-Fenchel ist auch eine schöne Kombination.
Ist eine schöne Kombination, das stimmt. Aber ich glaube, das Fenchel-Aroma an sich ist eins, was ein bisschen Zeit für sich
braucht.
Ist nicht
kinderlike. Nee.
Wobei, witzigerweise, jedes normal aufwachsende Kind kennt es durch die Flasche. Das ist eins der überhaupt super Mittel bei Stillproblemen.
Ach, ja?
Ja, der gemeine Stilltee hat zu über 60% Fenchelsaat drin.
Ah.
Damit einerseits die Milchproduktion bei der Mutter gut funktioniert, andererseits aber auch die doch ganz oft zu überüppige Muttermilch dem Kind auch, ich sag mal, vernünftig abgeht. Also wenn der Kleine nicht mehr pupst, dann kriegt der Fencheltee.
Chris, aber gibt es das nicht auch im indischen Restaurant, dass du immer noch mal am Ende so Fenchelsamen...
Mit Zucker oder ein bisschen Puderzucker dran, zum Wegknabbern. Also Fenchel und Anis sind seit Hunderten von Jahren Begleiter der, sagen wir, bekömmlich guten Küche. Ich habe es bei mir selber im Restaurant, in dem Brot, was wir vorweg als sozusagen Geschenk verabreichen, habe ich eine Art Bauernbrotgewürz von meiner Oma drin, wo definitiv Fenchel, Anis, Boxhornklee, gemahlener Pfeffer mit drin sind.
Und Boxhornklee, wofür ist das gut?
Es ist dafür da, dass erstmal ist es eine hohe Geschmacksanreicherung. Also es gibt eine Fülle vor, dass man wirklich Appetit bekommt und man kriegt Speichelfluss.
Mhm.
Und das nächste Thema ist, es durchblutet die Magenschleimhaut extrem.
Ja. Und Kümmel, sag mal, Kümmel hat man ja auch immer verabreicht.
Genau. Kümmel, Fenchel, Anis, diese
aber
drei.
Wusste ich gar nicht, dass Kreuzkümmel und Kümmel eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Die heißen nur ähnlich, aber es ist ein komplett anderes Gewächs. Ja. Kreuzkümmel liebe ich ja, ne? Finde ich ja super.
Stimmt, es ist nur für unsere Breitengraden hier manchmal zu dominant. Also es gibt wenig Speisen, wo das in Übermaßen rein kann. Man muss wirklich aufpassen. Ist ähnlich wie Muskatnuss, Nelken, Lavendel. Diese Dinge, die schon immer so seitliche Flanken geben, wo man sagt, oh, Raffinesse. Aber wenn du eine Messerspitze drüber
kann
bist,
viel,
denkst du, oh, du hast gerade ein bisschen Badewasser geschluckt.
Nelke. Nicht springen, bitte nicht reinspringen. Aber du hast immer noch... Also Fenchel ist dein Lieblingsgemüse.
Also grundlegend, wenn du mich jetzt fragst. Ich kann aber sagen, das wird nicht lange anhalten, weil ich bin ein Mensch, der leider kulinarisch gesehen schnell gelangweilt ist. Also mein Team und meine Köche müssen mit mir 12 Karten im Jahr machen.
Ja.
Jeden Monat gibt es eine Karte, mit denen saisonalen Top-Produkten?
Im Moment saisonal ist noch die Tomate. Ist die Tomate überhaupt ein Gemüse oder ist es eigentlich eine Frucht?
Ist eine Frucht.
Ja?
Ist eigentlich eine Beere, aber ich glaube, sie ist ein Zwitter zwischen den Welten. Die Paradieser.
Dürfte ich sie nennen jetzt als Lieblingsgemüse?
Wie auch immer.
Dürfte ich sie nennen als Lieblingsgemüse oder es zählt nicht ganz?
Nenn's doch Ackerfrucht.
Ackerfrucht. Aber weißt du, was ich auch super gerne mag? Rosenkohl.
Mhm. Geht jetzt bald los.
Geht los, ne? Aber ich mag auch Sellerie so gerne. Mhm. Ich wollte jetzt einen Sellerie nochmal am Wochenende backen, in Salzteig, mit Algen zusammen. Mhm. Ich habe ihn nämlich neulich von einem Südtiroler Spitzenkoch bekommen. Der hatte Heu extra mitgebracht, hier zum Schleswig-Holstein-Gourmet-Festival. Ist ja bei dir auch wieder zu Gast. Wer ist bei dir zu Gast dieses Jahr?
Sauli kommt aus Helsinki.
Ja, da komme ich.
Sauli kommt aus Helsinki und es ist ein ganz lieber Kollege, einer der mittlerweile besten in Finnland. Der hat sich gerade selbstständig gemacht, vor 2 Monaten sein neues Restaurant eröffnet.
Der war lange in Berlin, ne?
Ja. Und hat auch tolle Stationen hinter sich, aber ist natürlich als geborener Finne endlich wieder zurück in Helsinki und kocht da eigentlich seine eigentliche neue zeitgemäße finnische Küche.
Cool. Also da komme ich auf jeden Fall.
Ein ganz toller Typ, ja.
Aber was wollte ich? Nee, ich wollte ja jetzt nicht.
Du warst beim Sellerie.
Ich war beim Sellerie und da hat der Gerhard Wieser Heu mitgebracht.
Mhm.
Natürlich von der Alm. Dort nahe Meran und hat darin dann mit Salz zusammen eben diesen Sellerie gebacken und in 4 unterschiedlichen Varianten serviert.
Okay.
Und das wollte ich jetzt mal aufs Norddeutsche übertragen mit Algen.
Mhm, kannst du machen.
Ja.
Also das Einzige, was ich dir nur empfehlen möchte, ist, Sellerie ist bis zum Garpunkt relativ widerspenstig. Das heißt, er dünstet mehr aus, als dass er aufnimmt. Und der Garpunkt findet etwa bei einer ganzen Sellerieknolle, wenn man zu Hause mal sagt, das mache ich jetzt mal nach, was der Gefrierer da gesabbelt hat, dann ist so eine Sellerieknolle für 4 bis 6 Personen. Muss ja nicht so ein Riesen-Oschi sein.
Mhm.
Das in den Ofen. Der eine nimmt klare Butter oder Olivenöl oder ein anderes Fett. Damit einmal den Sellerie, also wichtig ist natürlich Grundvoraussetzung, gewaschen und gebürstet, also ohne Erde, ohne Sand. Mit der Sellerie in der Schale, also bitte nicht schälen, mit Fett massiert. Ja, dann kommt ein bisschen Salz und Zucker dran und dann schiebst du ihn erstmal in den Ofen.
Ach, ich wollte so ein richtig Salz.
Kannst du machen, aber spar dir das Geld für die Salztüte, für dieses tolle Marina Ocean Salt, was du da nehmen möchtest, im Kilo, 20 Euro oder sowas. Und nutz das für später. Du kannst diesen Sellerie verrösten und verbrennen bis zu dem Punkt, wo er gar wird. Da ist es vigilinisch wie mit einer, ich sag mal, Pouladenbrust. Der Punkt hat etwa so zwischen 30 und 38 Minuten. Dann entsteht es, dass der Saft nicht mehr in der Knolle ist, sondern austritt. Geht man so ein bisschen die Nase rausgucken, fängt er an so ein bisschen zu bluten. Da muss er dann sofort ruhig gestellt werden. Das heißt aber nicht in Eiswasser oder abspülen oder so, sondern einfach den Ofen aufmachen, das Gebläse ausmachen, Temperatur weg und ihn ruhen lassen. Genau wie ein Stück großes Rinderbraten. Ja? Dann lässt du diesen Fenchel ruhen. In dieser Ruhephase machen wir es so, dass wir ihm den Geschmack geben. In diesem Fall nimmst du jetzt zum Beispiel Algen.
Ja.
Da kann ich dir empfehlen, schneid die Algen fein oder sogar kutter sie, wenn sie trocken sind, pulverisiere sie, nimm noch mal ein bisschen die Aromen, die du haben willst. Willst du ins Süße oder ins Salzige gehen? Ein bisschen mehr Salz dazu, vielleicht einen Tropfen Zitronensaft. Rühr das an wie eine, ich sag mal, Fango-Packung und schmier deinen Sellerie damit ein. Und dann packst du ihn in Backpapier oder in eine, ein hitzetaugliches Papier und lässt ihn so die halbe Stunde noch ruhen, wenn er aus dem Ofen kommt.
Der braucht nur so zu ruhen. Also,
genau.
Und dann kann ich mir den dicken Salzrand sparen.
Dann kann er ruhen und dann schneidest du das Ding auf.
Und dann,
aber ohne die Ruhezeit würde er wirklich ausbluten.
Ja, das habe ich schon mal gehabt. Das habe ich schon mal gehabt.
Witzigerweise bei fast allen Knollen, Obstsachen, also Beeten würden genauso ausbluten, ähnliches.
Und da kann ich ja alles mit damit machen, weil er ist dann ja relativ zart. Ich kann da Nocken rausstechen, ich kann ihn fein schneiden, ich kann ihn auch nochmal anders verarbeiten. Ich könnte ihn auch sogar nochmal panieren und nochmal in die Pfanne schmeißen, wenn ich denn wollte.
Genau. Ja? Aber mittlerweile zeigt die Entwicklung der Küchenkultur Reduktion zum Wesentlichen. Also man würde zum Beispiel so ein saftiges, warmes Mittelstück aus diesem Sellerie rausschneiden und vielleicht von deiner Algenidee und ein bisschen schönen Fleur de Sel, ein bisschen Zitronenabrieb oder ähnlichen einfach nur als Topping nehmen. Aber die Grundgeschmack Sellerie ist der Vordergrund.
Ja, weil der hat ja schon so viel Geschmack.
Wahnsinn.
Mehr brauchen wir ja nicht eigentlich.
Ja. Kann man übrigens mit sehr, sehr vielen Herbstgemüsen machen. Genauso geht es mit dem Kürbis, genauso geht es mit großen Pilzen. Wenn du jetzt zum Beispiel schöne Steinpilze findest, konfier die Steinpilze mal. Pinsel die mal mit Butter oder Öl ab und stell sie in den Ofen und lass sie ein bisschen garen und dann gib dem den Schliff. Also es ist ganz spannend.
Na, Kürbis habe ich eben nicht so meinen. Da habe ich eher mein Problem. Ich bin nicht kein Kürbisfreund.
Es gibt viele Kürbisüberesser sozusagen, also gehöre ich auch dazu, aber es gibt Leute, die können das ganze Jahr über Kürbis essen. Also witzigerweise, wenn du den Kürbis nicht so magst, aber gerne sowas wie den Sellerie zubereiten willst, nimm mal eine Steckrübe. Ganz, ganz hart.
Da muss ich meine Mutter mal wieder anrufen. Steckrübeneintopf. Also Steckrübeneintopf ist gefragt jetzt.
Aber jetzt warte mal, bevor du Eintopf kochst und dich wieder an den Herd stellst und rumreust mit Utensilien. Pack die Steckrübe mal in den Ofen wie dein Sellerie.
Okay.
Und dann aus dieser gerösteten Steckrübe überlegen, was du machen willst. Zum Beispiel einen lauwarmen Steckrübensalat mit geriebenem Apfel und so weiter. Brutal. Brutal.
Steht das alles im Kochbuch?
Ja, so einiges.
Ich hab 80 Rezepte, ne? Oder wie viel? 8.
Also auf Gemüsegut. Jeden Fall alles ist gut. Die Gemüseküche zu Hause dann safe. Und ich möchte
ich mal, kann aber trotzdem ein Stück Fleisch dazu nehmen,
ich wollte gerade sagen, Boris, ich möchte mal weg von der erhobenen Lehrerfingerzeigernummer und sagen, wer zu Hause sein Matjes verarbeiten will oder einen Rumsteak rumliegen hat oder sagt, ich war auf dem Wochenmarkt und habe einen schönen Nudelmeer mitgebracht. Herzlich willkommen. Feiert das Thema, aber vielleicht mischt nicht mehr alles durch einen Wolf, sondern lasst mal das Gemüse für sich stehen und probiert's mal und schaut mal, was ihr dazu wirklich noch braucht. Manchmal reicht auch nur ein kleines Stückchen toller Schinken, Speck oder aber auch eine Flocke Butter und man ist fertig mit der Pellkartoffel.
Absolut. Sellerie, hat der eigentlich eine Wirkung?
Sellerie ist grundlegend blutbildend. Also wirklich auch eine sehr dynamische Gemüsegeschichte und auch entgiftend. Also man kennt es vom Staudensellerie, der kommt ja bei den Slim- und Wellness-Publikum in jeden Smoothie rein. Es soll sogar potenzfördernd sein und so weiter. Aber grundlegend muss man sagen, diese mineralischen Gemüse sind immer zum größten Teil blutreinigend, was wiederum sehr toll ist. Wir reden von Detox, wir reden von Entgiftung, Entsäuerung. Das ist so die Idee des Superfoods der heutigen Generation.
Oh, ich will jetzt was essen. Was krieg ich denn noch? Was gibt's denn wohl? Oder ich habe ja gesagt, ich lasse mich überraschen.
Also wir haben zwei Sachen, die ich liebe im Moment. Wir werden dir auf jeden Fall ein paar frische Pfifferlinge machen.
Bevor die Zeit vorbei ist. Ja?
Genau. Mhm. Und wir werden aber noch mit einem Augenzwinkern rüberschauen zu der balearischen Küche und machen dir einen traumhaften galizischen Pulpo.
Oh.
Mit unseren eigenen Kartoffeln und eigenen Pimento de Patron vom Hof. Das wird, glaube ich, sehr, sehr
herrlich. Komme ich gerne her. Schön, dass ich hier war. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Wir wollten noch viel, viel mehr besprechen, aber wir sind ja schon wieder bei über einer Stunde. Und wie gesagt, der Magen knurrt.
Genau.
Und du arbeitest ja mit in der Küche, ne?
Ich bin voll mit dabei.
Ab und zu bist du mit dabei.
Bin ab und zu mit dabei und freue mich auch darauf, dass ich dieses Jahr auch schon wieder wirklich Nachwuchstalente dabei habe und tolle Lehrlinge. Und ja, das fordert mich aber auf eine ganz positive Art. Also es bleibt gut.
Sehr schön. Gut ist das Schlusswort. Gemüse gut, alles gut.
Tschüss und Dankeschön.
Tschüss. Und ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Episode. Und ich freue mich natürlich, wenn du den Podcast bewertest, likest, abonnierst und uns dein
Feedback schickst. Darüber hinaus ist es natürlich mir eine große Freude zu erwähnen, dass auch diese Podcast-Episode präsentiert wurde von Der große Restaurant und Hotelguide. Ein Guide für Gäste mit Informationen und Inspiration, für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss. Und jetzt habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für euch. Es gibt nämlich einen neuen Podcast, den ich moderiere, und da geht es um das Thema Algen, das Superfood aus dem Meer. Und dort spreche ich mit Meeresbiologen, mit Algenfarmern und natürlich auch mit Köchen, die verraten, was Algen so besonders macht, wie sie angebaut und verarbeitet werden und welche köstlichen Gerichte man daraus zaubern kann. Solltet ihr unbedingt mal reinhören. Ich finde das Thema Algen höchst spannend und so sind auch meine Gesprächspartner. Algentalk, hört mal rein. Also viel Spaß, bis zum nächsten Foodtalker und bis zum nächsten Algentalk.